Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
Bei carnivoro.eu gibt es jetzt 10% auf deinen Einkauf mit dem Code Carnitaria. Carnivoro bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung, wie zum Beispiel getrocknete Innereienkapseln. Leber ist das nährstoffdichteste Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralien. Wenn es dir schwerfällt, Innereien zu essen, dann ist Beef Liver von Carnivoro eine gute Ergänzung. Oder wem es zu aufwendig ist, Knochenbrühe selbst herzustellen, der kann das Bone Broth Pulver in Wasser einrühren. Magnesiumglycinat ist eine gute Wahl, wenn man zu Krämpfen neigt und gleichzeitig beeinflusst es nicht die Verdauung. Gallensäurepulver unterstützt zu Beginn die Fettverdauung. Demnächst gibt es auch Elektrolyte von Carnivoro. Sichere dir jetzt mit dem Code Carnitaria 10% auf deinen ersten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Rico Unger zu Besuch. Er ist auf Instagram bereits recht bekannt mit Rico Unger natürlich, so heißt du, glaube ich, gell?
Richtig.
Und er ist Ernährungscoach und Fitnesstrainer und möchte uns heute auch etwas aufklären über schädliche Stoffe in pflanzlichen oder auch überhaupt in Lebensmitteln. Und ja, da sind wir gespannt. Stell dich doch mal noch mal kurz vor, Rico.
Ja, hallo, mein Name ist Rico. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, heute dabei zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erster Podcast, den ich mache, wo ich eingeladen bin. Also ich hoffe, dass das gut funktioniert. Ja, ich habe vor einiger Zeit meine Weiterbildung zum Gesundheitscoach abgeschlossen. Habe bei Instagram angefangen, schon über einige Themen zu berichten. Und versuche mir da jetzt einfach was aufzubauen, versuche Menschen zu helfen und vor allem erstmal grundsätzlich darüber aufzuklären, dass es eben heutzutage im Bereich der Ernährung sehr viele Fehlannahmen gibt, sehr viele Irrtümer, sehr viele Informationen, die im Netz verbreitet werden, die nicht immer logisch sind, sage ich mal. Und ich versuche da einfach aufzuklären, öffentlich natürlich, um Menschen wirklich zu helfen, bestimmte Probleme, die man hat, in den Griff zu bekommen. Und das ist so mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch für die nächsten Jahre. Und ich hoffe einfach, dass ich dort in dem Bereich vielen Menschen helfen kann und kombiniere das Ganze natürlich neben der Ernährung natürlich auch mit Fitnesstraining. Genau, das ist so mein aktueller Stand.
Ja, schön, genau. Was ist denn so das, was für dich am augenscheinlichsten jetzt an Irrtümern in unserer Welt kursiert über Ernährungsweisheiten?
Aus meiner Sicht ist es einfach das Verhältnis dieser Makronährstoffverteilung von Fetten und Kohlenhydraten. Also selbst in der Fitnesstrainerausbildung lernt man ja heute noch, dass Kohlenhydrate die wichtigste Energiequelle sind, dass quasi auch die Kohlenhydrate von der Makronährstoffverteilung her am größten oder am mengenreichsten eingenommen werden sollten. Und ich glaube, das ist eine Fehlannahme, denn im Grunde genommen sollten die Kohlenhydrate in Wirklichkeit am wenigsten zugeführt werden. Und damit einhergehend mit der hohen Kohlenhydrateinnahme oder dem hohen Konsum von Kohlenhydraten ist natürlich auch ein hoher Konsum von Getreideprodukten oder Pflanzen halt mit Wurzeln, also Kartoffeln oder stärkhaltige Pflanzen, weil irgendwie muss man halt diese Kohlenhydratmenge auch zuführen. Und ich glaube, genau darin liegt eben die Ursache für sehr viele Probleme, die viele Menschen eben heutzutage entwickelt haben und das eben von Kindes an. Und da reden wir noch gar nicht von verarbeitenden Lebensmitteln, von irgendwelchen Süßigkeiten oder industriellen Lebensmitteln wie Kuchen, Zucker und so weiter, diese ganzen Fertigprodukte, sondern wir reden ja tatsächlich noch von unverarbeiteten Lebensmitteln, weil Getreide an sich ist auch unverarbeitet, aber gehört halt aus meiner Sicht nicht in unseren Körper rein. Und wenn man das einmal mal verstanden hat, dass es gut ist, wenn man das zum Beispiel weitestgehend eliminiert, hat man schon mal einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aus meiner Sicht.
Ja, genau. Ich lese gerade das Buch von Benjamin Bickman, Warum wir krank werden. Und da geht es eigentlich darum, dass eine Hyperinsulinämie, also sprich zu viele Kohlenhydrate, dadurch zu hohe Insulinausschüttungen, wirklich die Ursache von so gut wie allem ist. Also Von Akne in der Pubertät, Schwangerschaftsdiabetes, aber also das sind diese zwei Phasen des Lebens, wo nämlich der Körper eine physiologische Insulinresistenz hat, weil man nämlich auf der Körper auf Wachstum programmiert ist. Das heißt, er wird er schüttet mehr Insulin aus, wenn man Kohlenhydrate zu sich nimmt, damit eben eigentlich das Wachstum angeregt werden kann. Aber bei unserer kohlenhydratreichen Ernährung führt dieser Überschuss an Insulin, also die Hyperinsulinämie, zu
Ja.
der Insulinresistenz. Und dann geht es weiter: Krebs. Also gerade Brustkrebs, Prostatakrebs, die sprechen extrem auf Insulin an. Aber auch beim Darmkrebs, also Bluthochdruck, ist es alles dabei. Genau, also das ist, denke ich auch, da hast du vollkommen recht. Und vielleicht ist auch die Vollkorn-Ära hat auch nochmal dazu beigetragen, dass es nicht besser für uns wurde und wir essen alles mit Schale.
Ja, bleiben wir vielleicht gleich mal beim Vollkorn. Ich habe nämlich selber vor 2 Jahren das Buch gelesen, Zucker macht krank, Vollkorn macht kränker. Das ist von
Ja.
Klaus Wührer. Der ist, glaube ich, relativ bekannt bei denjenigen, die sich so mit der Thematik beschäftigen. Und der hat, wie gesagt, auch ein Buch drüber geschrieben. Und da ging es auch hauptsächlich um den Insulinspiegel. Und er hat quasi in dem Buch einfach mal grundlegend erklärt, was überhaupt steigendes Insulin im Körper grundsätzlich anrichtet. Und das ist genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Also die Ursachen oder die Folgen von diesem hohen Insulin im Körper, die sind so vielfältig. Nicht nur im Bereich des Darms, sondern eben dann auch im Bereich des Krebs, Übergewicht, Adipositas, entzündungsfördernde Dinge, die dann im Körper passieren. Das alles nur durch den dauerhaft erhöhten Insulinspiegel. Deswegen liegt darin eben auch ein extrem großer Schlüssel. Und es ist halt nicht so schwer, diesen Insulinspiegel niedrig zu halten. Man muss halt einfach bloß seine Kohlenhydratmenge auf ein Minimum reduzieren. Das ist eigentlich vom Prinzip her nicht sehr schwer. Man muss es halt einfach bloß wollen. Und genau darin liegt aus meiner Sicht auch die Hauptaufgabe in meiner Tätigkeit, den Menschen überhaupt erstmal das Mindset zu geben, dass es nicht notwendig ist, diese ganzen Dinge essen zu müssen, aus energetischen Gründen, sondern man kann darauf eben sehr gut verzichten. Und diese Vollkornproblematik, die rührt ja quasi auch auf so einer Fehlannahme, so mit dem, nach dem Motto, so der DGE sagt dann ja, Vollkornprodukte sind besonders gesund, weil sie besonders nährstoffreich sind, da ist es volle Korn mit drin, das wird Insulin unab, also das wird nicht so sehr mit Insulin getriggert, wird dann behauptet, das heißt, der Insulinspiegel würde langsamer ansteigen und so weiter, deswegen ist das halt besonders gesund und deswegen sollte man hauptsächlich Vollkornprodukte essen und das ist erstens überhaupt nicht der Fall. Der Insulinspiegel steigt vielleicht minimal weniger an, aber erreicht genau solche Höhen. Da gibt es kaum einen Unterschied zu sehen, wenn man jetzt das mit Weißbrot vergleicht beispielsweise. Und der große Nachteil bei dem Vollkornkonsum ist, dass wir eben dann noch die komplette Palette an Antinährstoffen aufnehmen, die vor allem in der Schale des Korns enthalten sind. Wir reden das hier vor allem bei Getreide von Lektinen und Phytaten, die wir dann quasi noch unverarbeitet, wenn man es vielleicht dann noch als Rohkost zu sich nimmt, zum Beispiel Haferflocken, was ja dann viele machen, also völlig unverarbeitet in seinen Körper auf. Und das führt dann halt in der Konsequenz nach einigen Jahren zu Problemen. Und dann fragt sich natürlich jeder, wo kommt das jetzt her? Ich mache doch alles gut, ich mache das doch richtig, ich ernähre mich doch gesund mit vielen Vollkornprodukten, mit frischen Haferflocken und so weiter. Und dann denkt quasi kaum einer darüber nach, dass es vielleicht genau das war, was einen über die Jahre geschädigt hat. Und das ist halt was, was viel mit Mindset zu tun hat, glaube ich zumindest.
Ja, also Mindset im Sinne von, dass man erstmal sich darüber im Klaren sein muss, dass die Ratschläge, die man bekommt, eben vielleicht gar nicht im Interesse wirklich unserer Gesundheit gegeben werden,
Richtig.
sondern im Interesse der irgendwelcher Industrien. Und man sagt ja auch, es ist interessant, die Semmel, das ist ja ich weiß nicht, du kommst aus ich weiß, bei euch sagt man wahrscheinlich nicht Semmel, sondern Brötchen.
Ja, beides ist gebräuchlich bei uns.
Ah ja. Und dieses Wort Semmel, das kommt also auch aus dem italienischen Simila, also von Rhein, Weißrhein. Also man hat auch früher schon gerne lieber weißes Mehl gehabt, Weißmehl. Man hat das also schon aufbereitet und eben nicht Vollkornmehl, wie das heute der Fall ist, ja.
Ja.
Die Leute wussten also schon, dass das besser ist. Man hat auch früher die Kartoffel geschält. Das gab es überhaupt nicht, dass eine Kartoffel nicht geschält wurde.
Ja.
Und auch Gurken wurden geschält. Und gerade die Rinde bei einer Gurke ist ja so, da sind ja solche, man merkt es richtig, dass es sofort pelzig wird, wenn man zum Beispiel nur mal versucht, nur Rinde von einer Gurke zu essen. Ja.
Ja, das sind alles so kleine Dinge, die man dann feststellt, wenn man es eben weiß. Und viele wissen es eben nicht. Im Gegenteil, es wird dann quasi noch als positiv einem eingeredet, wenn es besonders bitter ist, weil die Bitterstoffe sind ja so gesund und so weiter. Und eigentlich ist das ja ein Zeichen der Pflanze: hey, iss mich nicht, ich bin bitter, lass mich gehen. Kein Kind der Welt würde, wenn es im Wald irgendwas Bitteres zu sich nimmt oder irgendwas rumkaut auf irgendeinem Kraut, das essen und so wieder ausspucken, einfach aus Reflex, weil es eben bitter ist.
Ja.
Aber wir Menschen, wir denken halt, wenn es besonders bitter ist, muss es ja besonders gesund sein. Und so zieht sich das durch. Und dann werden teilweise Lebensmittel konsumiert, die halt dann als Superfood vielleicht noch verkauft werden, die überhaupt nicht schmecken. Also kein Mensch kann mir dann erzählen, dass Kurkuma in irgendeiner Weise schmecken soll. Es wird aber dann halt gegessen, weil einem eingeredet wird, dass es besonders gesund ist. Und genau das meine ich eben mit Mindset. Man muss halt auch den Mut haben, gewisse Dinge einfach mal zu hinterfragen, auch wenn 95% bei Instagram oder bei irgendwelchen anderen öffentlichen Informationsportalen oder wie auch immer gesagt wird, dass Gemüse besonders gesund ist oder Vollkornprodukte, da muss man trotzdem den Mut haben, die Dinge einfach zu hinterfragen und dann quasi auch die Fähigkeit haben, Dinge dann auch wegzulassen. Ich habe halt festgestellt in den Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe mit vielen Menschen, auch im Alltag, für viele ist es fast unmöglich, zum Beispiel auf Getreide zu verzichten, weil die halt so sehr daran gewohnheitsmäßig angepasst sind, dass es halt ein, zweimal in der Woche Spaghetti gibt, nachmittags Kekse zum Kuchen. Zum Kaffee oder Kuchen zum Kaffee oder abends halt das beliebte Mischbrot. Die können sich gar nicht vorstellen, nur ansatzweise darauf zu verzichten. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem einfach, was dann viele über Jahre hinweg haben.
Ja, das ist eben auch das, was einem ja bei der karnivoren Ernährung total widerstrebt, dass man plötzlich diese Beilagen alle weglässt. Also deshalb ist es für manche, glaube ich, leichter, wenn sie auch erstmal einen Umschwung machen auf Keto. Aber da muss man eben aufpassen, dass man nicht zu viele Antinährstoffe auf sich nimmt durch das viele, viele Gemüse. Ja.
Ja, das ist, ich habe selber dann auch vor 3, 4 Jahren, war ich selber vegan tatsächlich. Ich habe also auch diese ganzen gesunden Ernährungstrends, die man eben damals so gehört hat, versucht auszuprobieren. Ich wollte es halt einfach testen. Und habe dann zum Glück schon nach einem Jahr festgestellt, dass irgendwas nicht hinhaut. Und bin dann zu Paleo gewechselt, von Paleo dann, also von der ketogenen Ernährung dann mehr oder weniger zu Paleo. Ich habe dann quasi diese ganzen Dinge erstmal entdeckt vor 3, 4 Jahren, weil ich dann auch angefangen habe zu überlegen und zu hinterfragen. Und bei Keto ist halt heute das Problem aus meiner Sicht, dass da eben auch sehr vielen Menschen Ersatzartikel quasi angeboten werden. Das heißt, du musst nicht auf Brot verzichten, sondern du kannst da dein Brot jetzt aus Mandelmehl machen oder aus irgendwelchen Nüssemehlen. So. Nur um quasi nicht darauf zu verzichten. Aber wenn mir klar ist, wenn mir in der Konsequenz klar ist, dass Brot grundsätzlich doof ist, dann brauche ich letztendlich auch kein Ersatzprodukt dafür, sondern dann lasse ich es einfach weg. Es ist ja bloß eine Gewohnheit, sich irgendwas dort auf diese Scheibe Brot zu schmieren, damit es vielleicht schön aussieht, damit man ein schönes Gefühl im Mund hat beim Kauen, aber notwendig ist es halt nicht. Und da wird eben auch, glaube ich, heutzutage sehr viel Dinge, oder werden sehr viele Dinge gesagt, die ich nicht so unterstützen kann. Also ich würde keinem empfehlen, dann kiloweise Gemüse jeden Tag zu essen, nur um irgendwie Keto zu sein. Und ich würde auch niemandem empfehlen, dann irgendwelche Nussmehlbrote zu machen, sondern die Sachen sollten wir dann einfach grundsätzlich mal weglassen, um langfristig Erfolge zu erzielen.
Ja, obwohl, also viele, viele Menschen haben ja eine unheimliche Verbesserung schon durch Keto, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und da sieht man also die
Richtig.
Insulinproblematik ist tatsächlich die allerhöchste und allerschlimmste bei uns in unserer Gesellschaft, dass sich da schon viel verbessert, aber dann kommt eben diese Ansammlung der Antinährstoffe durch dieses viele Gemüse oder auch durch die Nüsse. Das ist ja auch sehr viel. Jetzt wollte ich nochmal auf diese Bitterstoffe zurückgehen. Es wird ja immer begründet, ja, aber der Bär, der isst ja auch immer Kräuter und der braucht es ja auch für seine Verdauung und dann müssten wir das ja auch brauchen.
Das habe ich noch gar nicht gehört.
Hast du nicht gehört?
Das habe ich noch nicht gehört, nee.
Ja,
Aber
genau.
interessant.
Aber wie ich das bei meinem Hund entdecke, ich sehe also Gott sei Dank, mein neuester Hund, den ich jetzt habe seit 3 Jahren, dem passiert das eigentlich nicht. Aber dem Vorgänger, da war ich wahrscheinlich, da habe ich noch nicht die Knochen, ich tue jetzt sehr viele Knochen meinem Hund geben. Also der bekommt hauptsächlich Knochen. Das habe ich am Vorgänger noch nicht gemacht. Und der Vorgänger hat also, wenn er Gras gefressen hat, dann wusste ich sofort, er muss kotzen. Also es war eine Hilfe zum Kotzen. Ich weiß nicht, wie es beim Bär ist. Vielleicht ist es beim Bären dasselbe. Vielleicht essen die vor allem diese Kräuter, um dann anschließend sich zu übergeben. Aber das war für ihn eine Kotzhilfe. Also.
Wir haben auch einen Hund. Also wir haben den Chihuahua, quasi ein kleiner Hund. Aber das ist bei dem im Sommer genauso. Da geht manchmal in die Wiese und frisst der Gras und 10 Minuten später kotzt er und denke mal, warum frisst denn du das Gras? Und irgendwie ist das schon komisch. Also ja, aber das sind genau die Effekte, die dann erzielt werden letztendlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Moringa-Pulver. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das wurde auch vor einigen Jahren, war das so ein genanntes Superfood von irgendeinem Meerrettichbaum, ist das, glaube ich.
Vielleicht wiederholst du das nochmal. Wie heißt es?
Moringa-Pulver.
Okay, nee.
Und ich glaube, das ist vom Meerrettichbaum. Und ich habe da vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren habe ich da mal eine tolle Erfahrung gemacht, weil ich da auch gedacht habe, das ist ja besonders gesund, vor allem solche Pulver dann in Smoothie zu machen. Da muss ich dann gut mit Nährstoffen versorgt und irgendwann nach ein paar Monaten hatte ich halt noch so einen Rest in dieser Tüte drin und ich hatte eigentlich nicht das Interesse, das weiterhin zu nehmen, habe mir einfach dann 2 Esslöffel ins Wasser und gleich hinter. Also ich habe dann nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, in meinem Körper passiert irgendwas, Hitzewallungen, mein ganzer Darm hat verrückt gespielt und nach ungefähr 2 Stunden hatte ich eine Komplettentleerung, vorne so wie hinten. Das ging 1, 2 Stunden, ich war komplett geleert und dann war wieder vorbei. Also ich glaube, das war so eine gute Reaktion von meinem Körper auf das, was ich dazu geführt habe, weil das Zeug hat natürlich auch sehr bitter geschmeckt. Also das hat man quasi nur genommen, weil man sich eben eingeredet hat, dass es besonders gesund ist. Und da kann man wahrscheinlich jetzt noch ganz viele andere solcher ominöser Superfoods hernehmen, die in Wirklichkeit überhaupt nicht schmecken. Aber man glaubt halt, aus diversen Quellen oder aus dieser ganzen modernen Informationskultur, dass das eben irgendwie gesund wäre und dann nimmt man es.
Ja, ist
Unabhängig
schon.
davon, dass ja die meisten dieser Pulver dann noch aus irgendwelchen Ländern herkommt, die ja mit unserem kulturellen und mit unserer klimatischen Zone überhaupt nichts zu tun haben. Also aus reiner Logik, wenn man das dann mal, oder wenn man dann auch dieses, ich sage immer, Mindset hat, wenn man das auch mal ein bisschen versteht, dann gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, irgendein Pulver zu konsumieren, was irgendwo an einer anderen Ecke der Welt ist, in einer ganz anderen klimatischen Zone, weil das wir unsere Zone ja überhaupt nicht brauchen, weil wir ja ganz anders entwickelt wurden als Mensch. In Europa jetzt mal als Beispiel.
Ja, genau. Und dann ist natürlich auch die Sache, dass eben so vieles, was wir heute konsumieren, ja eigentlich nicht so ist, wie es vor 1000 Jahren war, sondern Gemüse gab es größtenteils nicht, ne?
Richtig.
Getreide hat sich mit Sicherheit auch sehr stark verändert. Auch wenn man jetzt überlegt, in biblischen Zeiten hat es ja auch schon Brot gegeben, aber man weiß natürlich auch, dass es in biblischen Zeiten auch schon sehr, sehr viele kranke Menschen gab, ne?
Man hat
Und
es ja
oder die Ägypter.
bei den archäologischen Funden und bei den Untersuchungen bei den alten Ägyptern gesehen.
Genau. Das wollte ich gerade auch sagen. Ja, genau. Haben
Genau,
wir
ne?
uns gerade überschnitten.
Ja.
Jetzt würde mich noch interessieren, also du hast selber 3 Kinder.
Richtig.
Und wie mit deinem jetzigen Know-how hast du da irgendwas geändert an der Ernährung eurer Kinder? Und ja, wie läuft es denn bei euch ab?
Also das Thema Kinder und Erziehung ist natürlich ein Thema für sich, sehr spannend, überhaupt über die Progresse dort oder über die Prozesse zu reden. Was das Thema Nahrung betrifft bei den Kindern, vertrete ich folgenden Ansatz für mich persönlich. Ich sage halt, ich bin ja das Vorbild für meine Kinder, auch als Vater. Und ich lebe das vor, was ich von meinen Kindern später auch erwarten würde oder mir wünschen würde, aber ich zwinge sie zu nichts. Also ich würde niemals einen Vorwurf machen, wenn die irgendwann etwas anders machen würden oder einen anderen Weg gehen, genau wie ich ja letztendlich auch einen anderen Weg gegangen bin. Aber grundsätzlich zu Hause lebe ich das selber vor und ich sorge natürlich dafür, dass die essentiell wichtigen Nahrungsbestandteile auch regelmäßig zugeführt werden. Also bei uns gibt es regelmäßig Innereien, das essen auch die Kinder. Es gibt natürlich jeden Tag Fleisch, das ist klar. Das essen auch die Kinder, mal mehr, mal weniger. Und wir achten halt sehr darauf, dass alles, was es bei uns gibt, möglichst unverarbeitet ist. Also bei uns gibt es keine Sachen, kein Kuchen, keine Pülverchen, kein fertig, fix oder sonst irgendwas und wir kochen immer frisch. Das kostet natürlich auch Zeit, aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Und so versuchen wir eben unseren Kindern die Grundessenz einer gesunden Ernährung von Anfang an selber vorzuleben, beizubringen. Die kochen mit, die machen sich früher Rührei. Also mein Großer, er wird jetzt 5 in ein paar Tagen. Der macht das alles schon selber, der freut sich darüber. Die braten sich auch mal ihren Speck an. Die essen sehr gerne Früchte, das ist klar. Das lieben, glaube ich, alle Kinder. Und so ist es für uns aktuell am besten, weil ich trotzdem meine Kinder zu nichts zwingen möchte. Aber ich will natürlich zu Hause vorleben, was für mich eine gesunde Ernährung ausmacht. Und ich glaube, am Gesundheitszustand unserer Kinder, für uns als Eltern, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Kindern, sind wir sehr zufrieden. Die sind so gut wie nie krank, aus unserer Sicht sehr gut entwickelt, top munter, energiereich über den ganzen Tag. Und die verhalten sich genauso, wie sich Kinder in dem Alter verhalten sollten. Die drehen also auch mal richtig durch. Und das gehört dazu. Und das ist ja auch etwas, was zeigt, dass alles passt. Das ist Teil der Entwicklung. Und wenn du dann Kinder hättest, die vielleicht den ganzen Tag irgendwie so schwächlich sind, so eingefallene Augen, Augenringe, das kennt man auch von vielen Kindern, die dann auch schon diesen ganzen Alltagsstress durchleben, dass sie dann vielleicht einfach kaputt aussehen, tatsächlich in dem Alter schon. Das ist bei unseren Kindern überhaupt nicht der Fall. Und das zeigt uns auch, dass es, denke ich, ein guter Weg ist, den wir gemeinsam gehen, ich und meine Frau.
Ja, schön. Ich denke auch, vor allem an der Statur sieht man es dann, also dass die Statur sich ordentlich entwickelt, ne? Wie viele Kinder sieht man ja schon mit irgendeiner Fehlstellung oder die einfach zu dürr sind,
Man sieht es
oder
auch, wenn ich da mal ganz kurz einblicken
ja.
darf, bei vielen Kindern, so im Alter zwischen 1 und 3 Jahren, die halt vor allem mit Porridge, Haferbrei und solchen Reis gefüttert werden, dann nach der Stillzeit, wenn sie überhaupt gestillt wurden, was ja auch schon mal ein Riesenfaktor ist, die haben dann so aufgeblähte Bäuche. Die haben quasi schon in dem Alter so diesen Blähbaucheffekt. Ist ja logisch, wenn sie die Nahrungsmittel oder diese Lebensmittelbestandteile essen, die quasi dafür sorgen, dass im Darm Dysbalancen passieren, zum Beispiel vor allem eben Getreide, Nudeln, Brot und so weiter. Und man sieht es dann am Bauch, dass da extrem aufgebläht ist. Und wir sehen halt heute schon, vor allem bei Kindern im Alter zwischen 5 und 8, so Übergewicht. Das ist eigentlich unmöglich, weil ein Kind ja von Natur aus einen extremen Bewegungsdrang hat, das was viele Erwachsene eben im Alter nicht mehr haben. Die sind ja eigentlich den ganzen Tag aktiv, die können ja gar nicht still sitzen, die müssen was entdecken, die müssen rumrennen, die müssen mit dem Fahrrad fahren, die haben eigentlich gar nicht die Chance, in dem Sinne zuzunehmen, weil sie ja die ganze Energie eigentlich wieder verbrauchen. Und trotzdem schaffen wir es heute mit unserer Lebensweise, mit unseren Lebensmitteln, Kinder im jungen Alter schon zu überfetten. Und spätestens dann muss man sich ja mal die Frage stellen, was ja eigentlich verkehrt läuft. Und das ist für mich ein sehr emotionales Thema, weil ich finde, dass die Entwicklung von so einem Menschen, der in dem Alter oder in so einem Alter schon ein Übergewicht ausgeprägt hat, ein Hindernis ist fürs restliche Leben. Weil du kannst dich ja gar nicht so entwickeln, du kannst gar nicht die Dinge machen, die vielleicht ein anderes Kind jetzt machen würde, weil du einfach körperlich dort gehemmt bist. Und das ist eine Entwicklung, die kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Und mich wundert es, dass das einfach, ja, das wird einfach so hingenommen im Freibad. So. Das sind halt 30% der Kinder gefühlt übergewichtig und es ist ja in Wirklichkeit auch so, man sieht es ja. Und keiner, es wird halt trotzdem Pommes mit Mayo und Ketchup, zum Mittag die Cola und abends gibt es dann, keine Ahnung, noch Brot mit Nudeln, was weiß ich, was halt bei uns so gegessen wird. Und keiner versucht da mal irgendwas zu verändern. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Genau, obwohl ich sagen würde, zu diesen 30% Übergewichtigen kommen noch 30% Untergewichtige. Die haben meiner Ansicht nach genau dieselben Probleme wie die Übergewichtigen, nur setzt es eben bei denen nicht in Form von Fett an, aber letztlich haben die
Richtig.
dann auch mit Allergien zu tun und dergleichen.
Viele denken ja immer, dass das Übergewicht, egal ob es jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen ist, dass das ein Zeichen von zu viel ist. Aber im Grunde genommen ist Übergewicht, genau wie Untergewicht, ein Zeichen von, es ist etwas zu wenig im Körper und zwar zu wenig von dem, was unser Körper braucht, um seinen Stoffwechsel am Laufen zu erhalten, dass er richtig funktioniert, also Mikronährstoffe. Im Grunde genommen ist auch ein Übergewichtiger auf zellulärer Ebene verhungert, weil er es nicht geschafft hat, mit der Ernährung, die er tut oder mit den Lebensmitteln, die er isst, seinen Nährstoffbedarf adäquat zu decken. Das heißt, der Stoffwechsel hat an irgendwelchen Stellen eben Probleme oder es mangelt an irgendetwas. Und so kommt es eben bei dem Einzelnen zu einer Ausprägung eines Übergewichtes und bei einem anderen vielleicht zu einer Ausprägung des Untergewichtes. Das ist halt etwas, was auch viele nicht so richtig verstehen. Die sind quasi gar nicht übergewichtig, eigentlich sind sie verhungert in Wirklichkeit. Und viele versuchen dann mit so einer Reduktionsdiät oder mit Kalorienzählen dann irgendwie Abhilfe zu schaffen. Aber wenn ich meine Kalorien verringere, nur um irgendein Energiedefizit zu erreichen, aber trotzdem Dinge esse, die mich im Kern nicht mit den wichtigen Mikroelementen versorgen, also mit den Spurenelementen vor allem, die wichtig sind, dass unser Stoffwechsel funktioniert, dann wird diese ganze Kalorienrestriktion nichts nützen. Es wird eher noch schlimmer. Die Symptome werden noch schlimmer. Man wird sich noch ausgelaugter, noch energieloser, noch schwächer fühlen, wenn man seinem Körper einfach nicht die Dinge zuführt, die er wirklich braucht. Und das, was der Körper letztendlich wirklich braucht, ist im Kern ja wirklich ziemlich wenig und auch ziemlich einfach. Das sind wir ja dann schon mehr oder weniger bei der karnivoren Ernährung. Aber so einfach ist es letztendlich. Unser Körper braucht eben nicht so viel. Wir sind halt vor allem biologisch gesehen an wenig Sachen angepasst. Aber in der Hauptsache eben an Fleisch. Und das hängt mit unserer Entwicklung zusammen. Und wenn man diese Grundprinzipien einfach mal wieder versteht und anwendet, kann man sich selber sehr viel Leid ersparen und vor allem auch seinen Kindern.
Ja, genau. Aber interessant ist ja, dass die Kinder ja auch alle meinen, Gemüse ist gesund. Und man muss dann eigentlich die Frage stellen, warum ist denn Gemüse gesund?
Ja.
Dann kommt als nächstes ja, weil es so viele Vitamine enthält. Dann kann man fragen, ja, welche Vitamine enthält es denn? Und dann hört es natürlich relativ schnell auf. Also dann kommt natürlich Vitamin A, aber da denken sie an Beta-Carotin. Da muss man ihnen dann erklären, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das, was wir aufnehmen. Vitamin B weiß man eigentlich, dass das eher im Fleisch enthalten ist. Vitamin C, na, Gemüse hat eigentlich kein Vitamin C, ne? Also auch da kann man nicht punkten mit. Und dann ist die Kette langsam aus. Also Vitamin D, gut, wissen alle Sonnenvitamin. Vitamin E ist eigentlich auch eher im Fett enthalten. Und dann gibt es eigentlich nur noch Vitamin K. Und auch da ist die tierische Variante die bessere.
Im Grunde genommen kann man sich einfach merken, dass im Gemüse das ein oder andere Vitamin auf jeden Fall enthalten ist. Aber erstens nicht in der Menge, wie vergleichsweise in tierischen Lebensmitteln, und zweitens auch nicht in der bioverfügbaren Form. Nun,
Ja.
viele Dinge, wie zum Beispiel das Beta-Carotin, müssen wir in unserem Körper nochmal umwandeln ins Retinol, also ins aktive Vitamin A, damit wir es überhaupt verwenden können. Also, so viele Möhren kann man gar nicht essen, um sein Vitamin A damit adäquat zu decken. So, und zusätzlich, um nochmal die Frage zu beantworten, warum Kinder denken, dass Gemüse gesund ist, ja ganz einfach, weil die meisten Eltern ihre Kinder oder ihren Kindern ja das von Anfang an immer wieder predigen. Gemüse ist gesund, du musst dein Gemüse essen und wir brauchen Gemüse und bla bla bla. Wenn man ein Kind 3 Jahre lang einredet, dass Gemüse gesund ist, dann wird es irgendwann glauben, dass Gemüse gesund ist. Genauso wie ich, als ich erwachsen war oder vor noch 6, 7, 8 Jahren gedacht habe, dass Gemüse total gesund ist und basische Ernährung ist alles. Und weil man eben den ganzen Tag nichts anderes hört, dann glaubt man irgendwann dran und isst das. Und genauso ist es bei Kindern auch. Aber du kannst Kindern alleine mit Gemüse nervstoffmäßig nicht so versorgen, wie sie es brauchen und wie es vor allem mit tierischen Lebensmitteln möglich wäre.
Ja.
Und was bei Gemüsen eben auch völlig fehlt, sind die fettlösen Vitamine. Und weil ja schon das Fett an sich fehlt und weil sie auch der Aktivator der Weston Price, Dr. Weston Price, da spricht er immer von so einem Aktivator X, das ist ja letztendlich genau dieses Fett, was dafür sorgt, dass die fettlösen Vitamine eben auch aufgenommen werden können, verarbeitet werden können. Die sind ja beim Gemüse quasi völlig nicht enthalten, also nicht da.
Ja, genau. Genau, ich denke auch. Und leider sind eben auch die fettlöslichen Vitamine nicht in den pflanzlichen Fetten drin.
Richtig.
Wenn man natürlich dann auf die pflanzlichen Fette geht, dann fehlt einem das also auch und für so viele Dinge,
Die
ja.
pflanzlichen Fette sind halt auch in ihrer Struktur einfach so extrem problematisch. Die sind nicht chemisch nicht aktiv. Das sind ja mehrfach ungesättigte Fette meistens. Und die zerstören dann noch unsere Zellmembran, die oxidieren im Körper. Die sorgen eigentlich dafür, dass Cholesterin vielleicht auch zum Problem werden könnte. Aber eben auch nur dann, wenn wir pflanzliche Öle konsumieren. Und wie gesagt, wenn wir wieder in die Geschichte gucken, wir haben in unserer ganzen Entwicklung nie pflanzliche Öle konsumiert. Also warum
Ja,
auch?
ja. Also ich habe da ja einen Short vom Bastian Hölscher auf Instagram getan, der ist irgendwie viral gegangen. Und aber mit absolutem Hate Speech, so nach dem
Okay.
Motto, doch, es hat die Ölmühlen doch gegeben früher. Und ja, gut, vielleicht hat es Ölmühlen gegeben, aber ihr glaubt ja wohl nicht etwa, dass die Leute da unheimlich viel davon zu sich genommen haben, sondern wahrscheinlich nur in winzig kleinen Mengen. Und noch eine Sache, ich meine, beim Olivenöl weiß man ja, dass es geschmacklich relativ gut ist, aber es gibt ja auch dieses unraffinierte Rapsöl zu kaufen. Das schmeckt so scheußlich, also das haben die Leute sicherlich nicht gerne, nicht freiwillig gegessen, so ähnlich wie wieder mit den Bitterstoffen. Also
Also ich kann von mir aus zum Glück reden, dass ich selbst in meiner veganen Zeit so gut wie gar keinen Rapsöl, Sonnenblumenöl oder sowas verwendet hatte. Und wenn dann immer Olivenöl. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt rede von einem Zeitraum von früher, dann rede ich meistens irgendwann von vor 10.000 Jahren. Also bevor die Neolithische Revolution begonnen hat. Weil dort war unser längster Entwicklungszeitraum, vor allem als Jäger und Sammler. Und das ist immer der Zeitraum, wo ich mich drauf beziehe, wenn es ums Thema Ernährung geht. Weil die letzten 10.000 Jahre, das klingt zwar erstmal nach einer ziemlich lange Zeit, aber im Verhältnis zu unserer Entwicklung ist das ja wirklich ein Wimpernschlag, eigentlich ein Witz. Und selbst wenn wir vor 300, 400 Jahren schon die ersten Mühlen gehabt haben, mit denen wir Pflanzenöle gemacht haben, dann ist das trotzdem ein Zeitraum, im Grunde genommen haben wir es noch nie konsumiert, gemessen an der Entwicklung.
ja, und wenn dann, also ich glaube, die Leute haben das wahrscheinlich eher als Medizin zu sich genommen, als aus
Wahrscheinlich.
Genuss. Also weil schmecken tut sowas nicht. Ja,
Genau wie
aber
beim
das ist.
Leinöl, was dann mit Omega-3 quasi suggeriert wird und beworben wird, besonders für Omega-3, auch für uns überhaupt nicht bioverfügbar. Man kann sich das Leben halt auch schwer machen, indem man dann für 30 Euro kaltgepresstes Leinöl kauft oder sich halt einfach mal ein Wildfang, also einen Fisch kauft oder irgendwas.
Ja.
Man könnte auf diese Dinge halt alle verzichten, wenn man einfach das isst, was wir schon immer gegessen haben.
Ja.
Ziemlich einfach eigentlich.
Genau. Ja, und auch früher hat es ja noch viel mehr Tiere gegeben. Also Behauptungen, die Leute, Menschen hätten früher weniger Fleisch gegessen. Ich meine, wir hatten eben die ganzen, es hat so viele Schafhirten gegeben, es hat auch eben Schweinehirten gegeben und und in den Städten wissen wir, dass die Menschen nicht gut gediehen sind. Das wissen wir dann aus der Industrialisierung, dass es denen auch gesundheitlich nicht so gut ging.
Ja.
Naja, aber was ich noch sagen wollte, also ich erlebe schon immer wieder bei Bekannten, die ihre Kinder animal-based ernähren, die da so ein bisschen drauf achten, Weston A. Price und auch animal-based, dass sie
Ja.
trotzdem das Problem haben, dass ihre Kinder aus dem Kindergarten vor allem doch sehr viel an Erkrankungen mit heimschleppen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber weil du jetzt gesagt hast, ah, die sind nicht sehr krank, aber also so ganz kann ich das jetzt, ich muss ja auch da ein bisschen ehrlich sein, was ich dabei mitbekomme. Ich
Ja.
meine, es sind jetzt keine Karnivorenkinder, also ich kenne kaum karnivore Familien, die es wirklich rein karnivor mit ihren Kindern sind, aber das ist schon auch immer wieder, was aufgeschnappt wird.
Also, das ist natürlich jetzt ein Thema, ein ganz spezielles Thema, Erkrankungen grundsätzlich, weil Erkrankungen müssen jetzt nicht nur zwangsläufig durch Ernährung entstehen. Bei uns ist es so, unsere Kinder gehen nicht in den Kindergarten, wir betreuen unsere Kinder zu Hause. Und was viele eben nicht wissen, es gibt
Also
eben.
nochmal, warte mal, nochmal. Ich habe jetzt gerade angefangen aufzuschreiben. Mist, jetzt habe ich nicht zugehört. Also ihr habt eure Kinder zu Hause, sie sind nicht im Kindergarten.
Nicht im Kindergarten.
Ah ja.
Was nicht heißt, dass unsere Kinder deswegen nicht krank sind, weil sie sich vielleicht nicht irgendwo anstecken können, was ja dann immer viele behaupten, ja, eure Kinder sind nicht krank, weil die können sich ja gar nicht mit irgendwelchen Viren und Bakterien anstecken. Ich glaube nicht an der Ansteckungstheorie, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist ein ganz
Das ist,
anderes Thema.
ja, genau, das ist wieder die andere Sache. Vielleicht sind diese Kindergärten auch ein purer Stress für die
Und
Kinder.
da kommen wir nämlich jetzt eher zur Wahrheit, also aus meiner persönlichen Sicht, die Kinder sind getrennt von ihren Eltern in jungen Jahren. Das heißt, ihre wichtigsten Bezugspersonen, das, was vor allem in den ersten 7 Jahren das Wichtigste ist, die eigenen Eltern sind nicht da, die sind mit irgendwelchen anderen Kindern zusammen, dann entstehen Konflikte, das eine Kind nimmt dem anderen ein Spielzeug weg, dann kommt eine Betreuerin, die das Kind gar nicht kennt und schimpft dann. Und dann wird draußen rumgerannt, sich geärgert. Das Kind hat eigentlich im Kindergarten den ganzen Tag nur Stress. Und aus diesem Stress entstehen biologische Konflikte und diese biologischen Konflikte führen zu Krankheiten. Und das führt genau zu den Symptomen, die sich dann meistens auch auf der Haut widerspiegeln, denn die Haut, Ausschlag irgendwo an der Haut, das sind meistens Themen, die irgendwas mit Berührung zu tun haben. Also das Kind fühlt sich einfach nicht wohl in seiner Haut, weil eben vor allem der wichtigste Sicherheitsanker die Eltern in der Zeit nicht da sind. Und das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir sind quasi immer für unsere Kinder verfügbar, also meine Frau natürlich in der Hauptsache. Aber die haben quasi immer ihren Sicherheitsanker. Die wissen, wenn irgendwo was passiert und wenn die irgendeinen Konflikt haben, können sie, wenn sie es wollen, sofort Hilfe anfordern. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Kinder dann irgendwann wissen, wir wissen es von unserem ältesten Sohn mittlerweile, Da will dann die Hilfe gar nicht mehr, weil da hat so ein Gottvertrauen, da hat so ein tiefes Vertrauen, dass immer jemand da ist, da braucht die Hilfe gar nicht mehr und er macht dann sein eigenes Ding. Im Gegenteil, da ist ja schon jemand, der mittlerweile wegrennt und seine ganz eigenen Wege geht. Also im Grunde genommen ist der Kindergarten und die ganzen Krankheiten, die da angeblich gegenseitig sich anstecken, das ist einfach bloß ein Teil von extrem vielen Konflikten, die die Kinder da haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene. Da reden wir gar nicht mal über Ernährung, da reden wir jetzt schon über ganz andere Kreisläufe und Dinge, die da passieren im Körper. Aber das ist auch so ein Thema, sehr, sehr schwierig. Kinder sollten eigentlich von ihren Eltern, vor allem in den ersten 7 Jahren, überhaupt nicht getrennt werden.
Finde ich total toll. Kann ich also, finde ich ganz spannend. Also, ich habe ja meine Kinder in den Kindergarten gegeben früher. Und damals war ja ohnehin bei uns ernährungstechnisch noch nicht so viel Tolles dabei.
Ja.
Aber das wäre jetzt ist jetzt spannend. Du wirst ja zum Carnivore-Konvent kommen.
Ja.
Und das da jetzt auch noch mal kurze Werbung zwischendrin. Vielleicht. Also. Es gibt nicht mehr viele Plätze. Ich glaube, Einzelzimmer sind komplett ausgebucht. Doppelzimmer sind, glaube ich, noch zwei da oder so. In Dreibettzimmern sind vielleicht noch fünf Plätze. Aber was wir noch haben, ist ungefähr 15 Tagestickets. Das heißt also, wenn jemand noch dazukommen möchte, dann kann er sich nämlich auch einfach nur in der Umgebung irgendwas suchen. Es gibt sicherlich auch Airbnb oder so. Man kann sich da ja auch mit anderen zusammentun und dann einfach nur, oder wenn man auch in der Nähe wohnt, eben nur für den Tag kommen. Und du wirst eben da sein und es wird auch noch da sein, die Irena Meilig, die übrigens im Canetaria-Chat, den kennst du wahrscheinlich nicht, die
Nee,
ist
kenne ich noch nicht.
sie hat wirklich sich einiges verdient, weil sie in diesem Canetaria-Chat wirklich alle Fragen beantwortet und total aktiv ist. Und die ist eine Mutter von vier Kindern, ausgewandert nach Irland, eben wegen des Schulsystems, weil sie Homeschooling machen wollen. Und inzwischen leben die auf einer Farm. Am besten, ich werde die Irena auch mal wieder einen Podcast holen. Eine gute Idee, kommt mir jetzt gerade. Auf alle Fälle, mit der kannst du dich austauschen, weil da seid
Ja,
ihr dann.
schön. Nee, wir haben natürlich auch in Bezug auf dieses Thema Schule und so weiter auch spezielle Pläne. Ich will da jetzt nicht so viel verraten, aber wir werden natürlich dafür sorgen, dass unsere Kinder, ja, ich sage jetzt einfach mal, sich frei entwickeln dürfen. Mehr will ich dazu jetzt vielleicht auch erstmal nicht sagen.
Ja,
Das ist natürlich ein
naja.
sehr kompliziertes Thema, in Anführungszeichen, für viele unverständlich. Es ist ja schon für viele unverständlich, sich überhaupt so zu ernähren. Für viele undenkbar, wenn man dann noch seine Kinder nicht in den Kindergarten gibt, die zu Hause betreut und quasi komplett alles anders macht, dann wird man schon oftmals so schief angeguckt, aber man gewöhnt sich dran. Für unsere Kinder ist es ein Segen und für uns auch. Und ich kann es jedem nur empfehlen, einfach andere Wege zu gehen und nicht das zu machen, was uns schlichtweg ja, empfohlen wird. Weil wir sehen ja, zu was es führt. Heutzutage messbar in unserem gesundheitlichen Zustand oder in unserem gesundheitlichen, gesamtgesellschaftlichen Zustand, vor allem in der älteren Bevölkerung, dann sehen wir, zu was das in der Konsequenz führt. Und im Grunde genommen, das hat mal da von einem Mentor, mit dem ich mich dafür beschäftigt hatte, da hat er mal gesagt, der Schlüssel ins goldene Zeitalter liegt in unseren Kindern, also quasi auch in dieser Bindung zu unseren Kindern, die ganze Sozialisierung unserer Kinder. Und letztendlich ist das dann quasi auch der Schlüssel in ein neues Zeitalter. Und was ich eben noch gesagt hatte, war, dass ich es eben immer toll finde, wenn Eltern den Mut haben oder allgemein Menschen den Mut haben, einfach andere Wege zu gehen. Und was ich dann umso schlimmer finde, ist eben, wenn Kinder von Anfang an so gesellschaftlich an gesellschaftliche Konventionen gebunden sind, an Dogmen, an Regeln und quasi nicht die Chance haben, sich frei zu entwickeln. Und ich glaube, wir verschenken damit so viel Potenzial, weil sich ein Mensch, der von Anfang an seinen eigenen Ideen nachgehen kann, auch den ganzen Tag dafür Zeit hat, sich mit diesen Ideen zu beschäftigen, genauso wie ich das ja jetzt letztendlich auch mache oder du ja auch oder viele andere, eine ganz andere Entwicklung haben als Menschen, die den ganzen Tag gesagt bekommen, was sie eben zu tun haben. Und was anderes findet ja im Kindergarten und der Schule einfach nicht statt, und zwar über teilweise 15, 16, 17, 18 Jahre. Und was wir dann haben, ist das Ergebnis unseres gesellschaftlichen Zustandes, den wir eben heute sehen. Und deswegen hatte ich gesagt, immer wieder toll, eben auch Menschen kennenzulernen, die auch so ähnliche Wege gehen.
Ja, schön. Genau, das denke ich auch, dass sowas immer gut ist. Einfach mal anders, also ich habe jetzt vor kurzem auch einen Schritt getan, den ich eigentlich vorher nicht für möglich gehalten hatte. Und er hat mich auch ein bisschen Mut gekostet und ich habe es jetzt geschafft und ich bereue es überhaupt nicht und schaue überhaupt nicht zurück. Also genau, wir sind eben jetzt, mein Mann und ich wir waren ganz aktiv in der Kirche, in der evangelischen Kirche. Ich war jetzt auch im Kirchenvorstand, weil wir konnten auch politisch langsam nicht mehr mit der evangelischen Kirche uns identifizieren. Wir sind eben jetzt ausgetreten und sind dafür einer freien Gemeinde, haben wir uns angeschlossen. Und das ist natürlich, wenn man sowas vergleicht, das ist tote Gemeinde gegen lebendige Gemeinde. Und auch für unsere jugendlichen Kinder ist es so
Schön.
toll. Und die Leute sind eben alle offen für alles. Also die wissen das auch inzwischen, dass ich das mit dem Carnivore mache. Und ist es aber überhaupt, kommt überhaupt gar nichts Kritisches, sondern sie im Gegenteil, sie nehmen immer Rücksicht beim Essen, ob auch ja was für mich dabei ist. Und also diese Offenheit, das ist einfach. Ja, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil wir hier im Ort quasi allem den Rücken zukehren. Aber im Nachhinein denke ich mir, nein, es war richtig gut so. Es war einfach nur eine tote Gemeinde. Ja, richtig
Ja.
traurig.
Nee, wo war das? Also viele Menschen haben das ja auch festgestellt in der Vergangenheit, egal ob es Ernährung ist oder irgendwelche anderen Entscheidungen im Leben, wenn man Dinge verändert, dann muss man auch, oder wird man zwangsläufig Menschen verlieren, die einfach den Weg nicht mitgehen, die dann vielleicht sagen, hey, was machen die jetzt für ein Zeug? Und die machen auf einmal alles anders und man verliert dann auch Freunde. Aber das Schöne ist, man findet immer wieder neue Menschen, die genau den gleichen Weg gegangen sind, oder es kommen neue Menschen, die einem dann helfen. Und genauso habe ich so viele neue Menschen kennengelernt, sonst wäre ich ja noch mit dir nicht im Austausch. Hätte ich vor ein paar Jahren nicht den Mut gehabt, irgendwas anderes zu machen. Egal, ob es jetzt im Bereich der Ernährung ist oder im Bereich der Kindererziehung und so weiter, allgemein Thema Gesundheit, sondern es kommen ja immer wieder die Menschen dann zu einem ins Leben, die man dann braucht, um weiterzukommen. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran.
Ja, genau. Finde ich ganz interessant. Jetzt würde mich noch interessieren, was hast du denn als Gesundheitscoach gelernt? Hast du
Also ich habe
da
eine,
das Ganze ignoriert oder wo hast du diese
ich hab eine
Ausbildung
besondere
gemacht?
Ausbildung gemacht bei der ECHF-Akademie in Deutschland, also Low
Ach
Carb High Fat
so.
Akademie.
Ah ja, okay. LCHF,
Low
Low
Carb High Fat.
Carb High Fat, das heißt, das
Genau.
geht über die, über die
Es ist keine
Akademie.
DGE-konforme Ausbildung gewesen. Das war auch
Richtig.
für mich das Wichtigste und es war auch der einzigste Ausbildung in Deutschland, die ich bis dato gefunden hatte, die so ein bisschen in die Richtung geht. Schwerpunkt war natürlich dort vor allem so Keto-Ernährung und Low Carb-Ernährung.
Das heißt, du
Aber
bist
es ging
quasi auch
halt.
ein, genau, das heißt, du bist quasi auch ein Keto-Coach jetzt, ne?
Keto-Coach gibt es da nochmal eine zusätzliche Ausbildung, da kann man das machen. Aber ich sag mal,
Ja.
der Bereich ketogene Ernährung ist dort sehr groß mit abgedeckt. Also ich könnte ohne Probleme Menschen auch im Bereich Keto helfen, wenn ich das wollte. Oder wenn die Menschen das wollen. Aber hauptsächlich lag der Schwerpunkt in der Ausbildung auf Low-Carb-Ernährung. Und im Grunde genommen wurden da genau die ganzen Dinge auch besprochen, analysiert, die wir auch anfangs schon besprochen hatten. Vor allem mit Schwerpunkt auf den Insulinspiegel, mit Schwerpunkt auf Übergewicht und so weiter. Also diese ganzen körperlichen Prozesse, die da stattfinden. Und im Kern sind wir dann wieder genau bei dem, was wir eben auch so schon besprochen hatten. Es ist halt einfach sehr, sehr sinnvoll für jeden Menschen, die Kohlenhydratmenge, vor allem die Menge an Getreiden und Hülsenfrüchten und so Knollengemüse halt so sehr zu reduzieren, um dort einfach wieder eine metabolische Gesundheit herzustellen. Das kommt jedem zugute und letztendlich war das auch der Schwerpunkt in der Ausbildung. Und deswegen ist er eben auch nicht DGE-konform. Und das war mir einfach wichtig. Und ja, das war im Großen und Ganzen eine ganz tolle, spannende Ausbildung.
Naja,
Wobei ich
ja.
sagen muss, dass ich aus meiner Sicht schon sehr vieles vorher auch schon gewusst hatte. Deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und ja, vieles Neues gelernt.
Ja, schön. Ja, ich hatte mir das auch überlegt, mal, ob ich das mache. Und dann hat eine, die das schon dort gemacht hat, hat dann zu mir gesagt, ganz ehrlich, Andrea, wenn ich deine Webseite anschaue, du weißt das alles schon. Das wäre für dich nichts Neues. Und
Ja,
ja, genau.
das ist, denke
Und
ich, was für jemanden, der sich noch gar nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat. Das ist genau das Richtige. Und für diejenigen, die da schon auf dem Gebiet Experte sind, sage ich mal, und vieles wissen, so würde man wahrscheinlich immer noch was Neues lernen, aber es ist eine Grundlagenausbildung, würde ich sagen, und trotzdem sehr schön.
Ja, war das dann vor allem mit der mit der Ulrike Gonda, mit der Ökotrophologin?
Die war jetzt nicht mit als Dozentin mit dabei, sondern da gab es, glaube ich, Lehrbriefe dann, die teilweise von ihr geschrieben wurden. Da waren auch Lehrbriefe von der Julia Tulipan dabei, die ist ja auch sehr
Genau.
bekannt. Thema Hormone war zum Beispiel der Polio, wo es ums Thema Polio ging, das war von Julia Tulipan. Genau. Aber die waren jetzt nicht als Dozenten direkt dabei.
Ja. Ja, also die LCHF-Akademie, ich hoffe auch, dass die mal wieder einen Kongress machen. Also haben sie ja mal gemacht, einen schönen. Letztes Jahr ist er ausgefallen, da haben sie irgendwie
Richtig.
zu spät, glaube ich,
Es
die
waren zu
Anmeldung.
viele, Anmeldungen, zu wenig Anmeldungen, deswegen konnten nicht stattfinden.
Ja, und sie haben eben wohl recht spontan. Es war halt die Ferienzeit, das habe ich auch mal gehabt,
Genau.
den Carnivore-Konvent im August. Schlechte
Ja.
Idee. Und das Zweite war, es war dann eben für so einen Konvent wahrscheinlich relativ kurzfristig. Und da haben sich
Ja.
dann auch nicht mehr so viele Leute gemeldet, genau. Obwohl ich jetzt auch recht kurzfristig mich angemeldet habe, aber ich hatte eben so viel Feedback von allen Seiten, dass ich wusste, die werden schon kommen. Und das Lustige ist ja auch immer, dass es ist so nett, dass die Leute vom Vorjahr oder vom Vorvorjahr, dass die also immer wieder kommen. Also wirklich schön, weil man einfach dann auch so
Ja.
eine Gemeinschaft geworden ist.
Nee, ich freue mich da auch. Vor allem lerne ich dann auch neue Menschen kennen, die vielleicht schon viel länger auf dem Weg sind, den ich jetzt gehen möchte. Und dann kann man sich austauschen. Also ich freue mich da auch total drauf und bin auch schon ein bisschen aufgeregt.
Ja, schön. genau, wird total nett. Okay, ja, interessant. Also LCHF-Akademie, da kann man einen Gesundheitscoach machen, möchte ich natürlich jetzt hiermit auch ein bisschen Werbung für machen. Und wo, was
Richtig.
ich auch noch erwähnen möchte, weil wir es immer noch nicht geschnitten haben, mein Sohn und ich sind uns noch nicht einig, der möchte gerne, dass ich da dass ich so tolle Videos mache. Und ich bin immer nicht so für Videos. Ich möchte mich einfach nicht zu sehr darstellen. Das geht so ein bisschen gegen mein Konzept auch als Lehrerin. Ich will
Ja.
mich jetzt da nicht unbedingt. Auf alle Fälle möchte ich jetzt hiermit nochmal Werbung machen für Carnivoro, für die du, glaube ich, auch Werbung machst, gell? Ja,
Richtig,
genau.
genau.
Dass man da eben jetzt nämlich 10% Rabatt bekommt, wenn man den Code Carnitaria eingibt. Da werden wir jetzt alle dran arbeiten, dass Carnivoro größer wird. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also gut, Leberkapseln muss ich natürlich keine essen, weil ich die natürlich in Leber auch so gerne esse. Aber für
Ja.
Leute, die sowas eben nicht gut vertragen, für die ist es vielleicht eine unheimlich praktische Sache.
Ja.
Aber sie haben ja Lebertran da, zum Beispiel von Rosita, und der ist recht unverarbeitet, und den kann man entweder natürlich einfach nur als Flüssigkeit löffeln, wenn man da kein Problem mit hat. Gibt es aber auch mit Gelatinekapseln, und da hat man eben Vitamin D, man hat dort aber auch Vitamin A. Also es ist eine ganze Omega-3 natürlich auch. Da kann man auch
Richtig.
einiges mit auffrischen, wenn man vielleicht sonst nicht so clean ist in
Was ich
seiner.
sehr gut finde, ist die Knochenbrühe, weil es ist ja schon relativ aufwendig, die immer selber zu machen. Und dann hat man auch dort eine tolle Alternative, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Und Knochenbrühe ist aus meiner Sicht absolut essentiell. Egal wie man sich ernährt, aber Knochenbrühe sollte man im Grunde genommen wöchentlich konsumieren.
Genau.
Und das ist auch eine tolle Sache. Das ist das, was ich immer mit als erstes empfehle, die Knochenbrühe.
Ja, die ist allerdings ohne Salz, also man muss dann salzen. Man
Das
darf
kann man ja
nicht.
dann individuell machen. Das finde ich gar nicht so schlimm, dass die ohne Salz ist, weil da kann jeder für sich noch Salz ranmachen. Ist ja überhaupt kein Problem.
Ja, und da ist auch das Magnesiumglycinat dabei, auf das
Genau.
ich zum Beispiel keinen Durchfall bekomme, wie das bei Citrat der Fall ist. Also auch da ist es ein ganz guter Tipp, sowas zu nehmen. Das kurbelt ein bisschen den Stoffwechsel an für diejenigen, die da
Genau.
vielleicht auch, ich habe jetzt mal gesagt, auch durch Kaffeekonsum hat man halt Beeinträchtigungen.
Ich trinke keinen
Okay.
Kaffee, also ich habe da zum Glück keine Probleme.
Was heißt es? Du hast
Was
keine
meinst du jetzt?
Probleme?
Ich
Du
hab
trinkst
gesagt,
kein.
ich trinke gar keinen Kaffee. Nein.
Ja, toll.
Und ich habe jetzt auch, wenn ich das jetzt so rückblickend sehe, in der ganzen Zeit auch bei der Umstellung erst zu Paleo, dann zu Keto und dann jetzt auch Richtung Carnivore und Animal Based. Also ich habe da verdauungsmäßig zum Glück noch nie Probleme gehabt. Das war bei mir immer völlig unproblematisch. Und ich glaube einfach, dass der Darm sich dann sowieso anpasst und quasi auch wieder regeneriert und zwar genau zu dem, was er eben auch sein soll. Und dann sollte es langfristig da keine Probleme geben, wenn man eben bestimmte Störfaktoren einfach weglässt.
Ja, genau. Okay. Ja, gut. Nee, also dann war das jetzt eigentlich ganz interessant, das Gespräch. Wir sind doch wieder auf einiges gekommen. Da danke ich dir sehr dafür.
Jo,
Und ich
danke.
freue mich natürlich, wenn wir dich kennenlernen werden demnächst.
Ja, ich freue mich auch sehr und Ich hoffe, dass wir uns vielleicht noch öfters mal sehen und uns austauschen können. Und ich, wie gesagt, ich bin ganz am Anfang meines Weges und ich freue mich jetzt auf neue Menschen, neue Erfahrungen. Und am meisten freue ich mich darauf, Menschen und vor allem Eltern, die vielleicht selber Kinder haben, auf dem Weg zu helfen und zu unterstützen. Weil, wie gesagt, das Wichtigste ist in meinem Leben, bei allen meinen eigenen Wünschen und Zielen sind trotzdem die Kinder. Weil am Ende macht man das ja für die, um den Weg zu ebnen. Und da will ich auch anderen Menschen einfach helfen. Auf dem Weg erfolgreich zu sein.
Ja, schön. Gut. Dann bis bald und
Ja,
den
Dankeschön.
Zuschauern bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.